Ich bedanke mich sehr herzlich, dass ich hier die Gelegenheit bekommen habe, einen Vortrag zu halten. Ich hoffe, dass das Freundliche, was mich jetzt hier so in der Begrüßung eingeladen hat, dass das auch ein bisschen gehalten werden kann von mir. Es ist ein furchtbar schwieriges Thema. Sie werden es gleich merken. Ich hoffe nicht, dass Sie abschalten, weil es ist sehr komplex. Ich habe einen sehr umfänglichen Aufsatz eigentlich da verfasst, der natürlich jetzt nicht vorgetragen werden kann. Einige Punkte will ich aber, wenn es geht, doch genauer hier besprechen. Die Punkte, die ich vorhabe, hier vorzutragen, sind erstens Sprache als Gestalt gewordenes Vermögen des Vermittelns, zweitens der Tauschverkehr. Das ist ein bisschen leichter wahrscheinlich zu verstehen, weil man da aus seiner eigenen Erfahrung kommt. Dann drittens Sprache und Geld. Das ist vielleicht der Teil, wo es am meisten wehtut. Dann viertens Trennung von Haben und Sein. Das ist das, was eigentlich mit dem Geld möglich geworden ist. Und fünftens Zweck und Mittel. Das sind natürlich Kategorien aus der Philosophie, die hier dann in Bezug auf das Geld Anwendung finden werden. Sollte ich total abdriften in Ihren Augen, dann melden Sie sich. Also ich bin jetzt nicht so fixiert auf meinen Vortrag, dass ich keine Chance mehr hätte, weiterzusprechen, wenn ich den Text hier dann nicht mehr weiter vortrage. Also ich fange einfach mal an. Es geht so relativ mittendrin los. Die Sprache ist Gestalt gewordenes Vermögen des Vermittelns. Das ist so ein Satz, der ganz wichtig ist, weil es so nah an dem herankommt, was mit dem Geld gemeint ist. Als Gestalt hat sie Züge des Lebendigen und ist damit der Entwicklung fähig. Sie ist kein starres System, auch die in ihr waltende grammatische Struktur bleibt der Umbildung offen. Also ich blicke auf die Sprache, weil im Hinblick auf die Sprache herausgearbeitet werden kann, was das Geld ist. Als Bastard der Sprache ist ja auch das im Titel so schon angekündigt. Das Geld dagegen ist eine existierende Funktion. Ihr Vermitteln bleibt prinzipiell. Sie ist der Dirigent der einen Erfahrung, der kantischen natürlich, in der die Dinge und Leistungen einen Wert haben, weil sie gebraucht werden. Wie die Sprache, so ist das Geld in die Gegenständlichkeit herausgesetzte Vermittlung. Ich weiß nicht, ob Sie die Tragweite eines solchen Satzes jetzt ermessen können. Ich versuche das aber im Verlauf des Vortrags herauszuarbeiten. In die Gegenständlichkeit herauszuarbeiten, das ist es. Die Versinnlichung, die ist notwendig für unser Selbstverständnis. Ohne dieses Heraustreten, ohne die Äußerung, ohne die Darstellung lässt sich Denken, Handeln und so weiter überhaupt nicht erfassen. Also die Sprache ist wie das Geld in die Gegenständlichkeit herausgesetzte Vermittlung. Diese Vermittlung, Zitat, ist nicht mehr nur Mittel wie ein Handwerkszeug, sondern Prinzip aller Mittel, das aber doch noch als Gegenstand auftritt. Das absolute Mittel, das aus dem Gegensatz Prinzip-Gegenstand losgelöst ist. Dieses Losgelöstsein aus der Entgegensetzung von Prinzip und Tatsache zeigt das Geld als Bastard der Sprache. Das ist, nehmen Sie es mal einfach hin, so eine Art Vorentwurf dessen, was dann so langsam entwickelt werden soll. Was das mit der Sprache zu tun hat, wird jetzt vielleicht in diesem Nachsatz deutlicher. Das reale Artikulationsgebilde muss, sagt der Liebhuchs, also das Zitat ist immer noch da, wenn es Wortlaut und nicht nur Naturlaut sein soll, die Bedeutung von Haus aus an sich tragen. Beim Geld wissen wir, wer die Bedeutung hergestellt hat. Eine bestimmte menschliche Gesellschaft in einer bestimmten wirtschaftlichen Situation. Aber auch beim Geld ist es wie bei der Sprache, es scheint davon losgelöst zu sein. Es scheint zu fungieren als davon losgelöste Funktion, wie auch die Sprache eine solche scheinbar losgelöste Funktion darstellt. Die Sache von Prinzip und Tatsache, die Einheit von Prinzip und Tatsache, ist eigentlich die ganze philosophische Tradition, die hier in so einem Satz angetippt wird. Prinzipielle, ideelle Formen und Tatsächliches, das, was wir sozusagen mit den Händen greifen können, das ist in der Sprache immer zusammen da. Wir hören die Sprache, es ist ein akustisches Phänomen. Wir können dieses akustische Phänomen mit Maschinen aufnehmen, was ja nur ein Gegenstand sein kann, der eben physikalischer Natur ist. Aber zugleich hat dieses physikalische Phänomen, dieses akustische Phänomen, eine ideelle Bedeutung. Und diese ideelle Bedeutung ist es, die wir, wenn wir Sprache hören, sofort vernehmen. Wir können natürlich auch den Ton nicht einfach als nur Träger des Ideellen nehmen in der Sprache, weil der Ton ist auch sehr wichtig, nämlich er hilft dabei, den Gedanken mitzuerzeugen. Ich werde an dem Beispiel Humboldts, was hier auch dann diese Vergegenständlichung von Denken meint, das vielleicht etwas näher noch zeigen. Ich sehe aber, das ist vielleicht doch als Anfangsstück ein bisschen sehr schwierig. Ich gehe vielleicht einfach weiter zum Tauschverkehr erstmal über und von da aus wieder auf die Sprache, und zwar mit Humboldt, wo diese Verhältnisse vielleicht etwas scheinbar einfacher zu formulieren sind. Also es geht ja ums Geld. Und das hat was mit Wirtschaft zu tun, es hat was mit Waren zu tun, es hat etwas mit Besitz und Eigentum zu tun. Der Raub war ja mal eine sehr vornehme Angelegenheit. Die Engländer haben das sehr lange praktiziert. Bei den Griechen im homerischen Zeitalter war der Raub angesehener als zum Beispiel der Erwerb. Das war bei den Engländern anscheinend lange Zeit auch so üblich. Deswegen sind sie auch sehr reich geworden. Aber das ist ein untersprachliches Verhalten. Der Raub kennzeichnet ein vorsprachliches Verhalten zu den Mitbewohnern auf unserem Planeten. Er ist auf das isolierte Subjekt zurückbezogen, das noch nicht begriffen hat, dass seine Existenz von der nicht erzwungenen, sondern freigegebenen Anerkennung abhängt. Das ist eigentlich die ganze Sprachphilosophie in einem Satz auch. Wir existieren nicht einfach durch uns selbst, sondern auf dem Umweg über die Anerkennung. Und diese Anerkennung können wir nicht erzwingen. Und wenn wir jemanden berauben, dann berauben wir ja gerade den anderen seiner Subjektivität. Wir nehmen ihn überhaupt nicht als ein Subjekt, wie wir es sind, wie der Räuber eines ist, wahr, sondern wir nehmen ihm einfach die Sachen weg. Also er wird nicht für einen Mensch eigentlich genommen, er wird vielleicht sogar noch versklavt dazu. Ich mache jetzt einen Sprung. Im Tauschverkehr wird die Sprachlichkeit des menschlichen Weltumgangs praktisch. Da haben wir eine ganz andere Situation. Im Tauschverkehr nämlich ist Geben und Nehmen immer zusammenzudenken. Es wird nie getauscht, wenn nicht gleichzeitig gegeben und genommen wird. Das ist das Charakteristikum des Tauschs. Auch da übergehe ich jetzt einiges. Geben und Nehmen, die im Tausch untrennbar verbunden sind, erscheinen in diesem Verhältnis vielleicht noch in unsymmetrischer Selbstständigkeit. Also das kann sein, dass hier einer übervorteilt wird. Aber es gibt Situationen, in denen das nur so erscheint. Also in zum Beispiel Zeiten der Hungersnot haben die Bauern vielleicht für ihre Kartoffeln auch ein Stück Gold mal eintauschen können. Da fragt sich natürlich, was ist jetzt mehr wert? Ist das Goldstück mehr wert als die Kartoffel, die mir aber das Leben rettet, weil ich sonst verhungern müsste? Also man sieht, hier ist Geben und Nehmen in einem krassen Beispiel für beide ein Gewinn. Ich werde auch das jetzt hier übergehen, weil die Verhältnisse, die dahinter stecken, sind natürlich sehr komplexer Natur. Ich muss hier doch noch mal einen Schritt zurückgehen. Im Tausch tritt die Sprachlichkeit, sagte ich, der Subjekt-Objekt-Relation schon deutlicher hervor. Ich weiß nicht, ob Sie diese Formulierung kennen. Die Subjekt-Subjekt-Objekt-Relation heißt, dass wenn wir miteinander sprechen, eben das Subjekt zu einem anderen Subjekt etwas sagt, aber das ist ja kein leeres Gerede, sondern man spricht ja über etwas, also über ein Objekt, über irgendeine Begebenheit, über ein Gefühl oder so irgendwas. Das heißt also, in der Sprache gibt es immer drei Verweisungen auf mich, den Angesprochenen und auf die Sache. Und das ist immer in jedem Ausdruck, sind diese drei Verweisungen präsent. Ich werde später vielleicht, das kann ich aber hier vorwegnehmen vielleicht, das ganz deutlich, kann man das erkennen, wenn man zu jemandem spricht und bemerkt, dass die eigene Stimme oder die eigene Intention einem sehr fremd vorkommt. Und damit erfährt man in diesem Augenblick, dass man das Verhältnis zum anderen Menschen eigentlich, dass das vielleicht sehr gestört ist. Also man hört sich selbst sehr fremd und erfährt über dieses Fremdsein der eigenen Sprache, wie fremd einem der andere, zu dem man spricht, in diesem Augenblick geworden ist. Deswegen kann man vielleicht am Telefon eher das unterdrücken, als wenn man mit jemandem richtig spricht, wenn er einem gegenüber sitzt. Denn da ist dann diese Entfremdung oder diese Verfremdung, die ist dann natürlich nicht mehr hilfreich. Da muss man eher Farbe bekennen. Die Dialektik des sprachlichen Austauschs beruht darauf, dass jemand einem anderen etwas über etwas mitteilt, dass also das sprachlich Mitgeteilte nicht nur auf die Sache, sondern zugleich auf den Sprecher und Angesprochenen deutet. Wo Worte getauscht werden, geht es um Gedanken und Eindrücke, die jemand geben kann, weil ein anderer zuhört. Auch das ist so ein Phänomen, das natürlich in einem Vortrag auch vorkommen kann, dass man merkt, dass keiner mehr zuhört. Dann beginnt natürlich auch der Vortragende an seinem Vortrag zu kauen, nicht? Weil es geht nur ein Sprechen, wenn man auch einen Zuhörer gefunden hat. Wenn man natürlich sich selber nur noch zum Zuhörer hat, das ist natürlich dann auch schon mal ein etwas vereinsamtes Tun, aber das hilft natürlich manchmal. Gerade wenn man Zorn hat oder so, da kann man sich zumindest selber mal hören, wie man in einem solchen Zustand spricht. Beide geben etwas von sich her. Geben und empfangen können treten niemals getrennt voneinander auf. Diese Dialektik ist im Tausch am Werk. Also auch im Tausch ist es wie in der Sprache. Hier wird immer etwas gegeben, aber nur, wenn auch gleichzeitig etwas genommen werden kann. Ich muss also etwas anbieten können, was der andere begehrt. Und umgekehrt muss der andere das, was ich ihm anbieten kann, begehren. Sonst kommt der Tausch nicht zustande. Im Tausch wird nicht mein Begehren gegen ein anderes Begehren eingesetzt, sondern die begehrte Sache gegen eine andere begehrte Sache. Sie werden ausgelegt. Darin besteht der Unterschied zum einseitigen Raub. Tauschwirtschaft entsteht erst da, wo eingesehen wird, dass die Unmittelbarkeit des Raubes in Wahrheit abstrakt ist, weil sie nicht in der Homines spielt, wodurch sie schon sprachlich wäre, sondern auf das isolierte Subjekt bezogen ist. Also der Räuber ist nur auf sich bezogen, der will etwas haben und fragt nicht danach, wie es dem anderen geht, dem man das wegnimmt. Dem ist das egal, was mit dem anderen geschieht. Ihm geht es nur um das Habenwollen der Sache. Es ist sozusagen die Stufe auch der Begierde, die nicht weiterkommt, als an sich selbst zu denken, wenn sie sich mit der Welt auseinandersetzt. Die kommt auch noch nicht in die Sprachlichkeit, in die wirkliche Sprachlichkeit. Eine Erweiterung des Tauschhandels, und jetzt kommt eine ganz wichtige Sache, die uns dann zum Geld hinführt, eine Erweiterung des Tauschhandels geschieht durch das Hinzutreten eines weiteren Akteurs, des Händlers. Er ist der Vorreiter des Geldverkehrs. Wieso? Der Händler, der sieht in den Sachen nicht mehr etwas, was er gegen andere Sachen eintauscht, sondern er sieht in ihnen nur noch die Ware. Er ist ein Schritt sozusagen von der Sache weg. Der Bauer, der auf den Markt geht und seine Sachen anbietet, und die Stoffhändler, die auf dem Markt eben ihre Sachen anbieten und die miteinander jetzt noch in naturalwirtschaftlichen Verhältnissen miteinander ins Gespräch kommen, weil der eine das und der andere jenes braucht, die können das miteinander tauschen. Der Händler aber, der hat nicht in so einer Sache den Zweck, sondern für ihn ist der Zweck, dass er mit den Sachen Geld verdient. Also er geht einen Schritt sozusagen zurück. Ich mache es ein bisschen schneller, damit wir auf eine Sache, nämlich mit Sprache und Geld, intensiver zu sprechen kommen, was vielleicht dann das Verständnis mehr fördert. Der Händler schiebt sich nun zwischen die Einheit von Zweck und Mittel im Tauschverkehr. Also im normalen Tausch war der eine, der getauscht hat irgendetwas, so in Bezug auf seine Ware, kann man eigentlich noch nicht mal sagen, dass es Ware war, aber sie wird ja dann zur Ware, wenn sie getauscht wird, dass er nämlich das erstmal herstellen musste. Für ihn war zunächst einmal, also Liebrucks hat ein Beispiel gebracht, für den, der Imker ist zum Beispiel, war der Honig der Zweck. Er hat den Honig produziert mit Hilfe seiner Bienen. Und dann hat er auf den Markt den Honig angeboten. In dem Moment, wo er den Honig anbietet, wird der Zweck zum Mittel. Er will ihn ja hergeben. Das ist der Opfergedanke, der dann später auch ausgeführt wird, aber ich glaube, das führt uns dann auch wieder in eine andere Richtung noch. Aber es ist ganz wichtig, ich muss Sachen hergeben können, wenn ich tauschen möchte. Das ist bei Kindern noch ganz schwierig, wenn sie noch klein sind. Die können noch nicht richtig tauschen, weil sie noch keine Sachen hergeben können. Dieses Opfer muss man erbringen können. Dass man etwas, was man vielleicht selbst hergestellt hat, hergeben kann. Aber man gibt es her, damit man etwas anderes bekommt, was auch ein anderer, der in der gleichen Situation steht, eben auch als Opfer hergibt. Wenn beide dieses Opfer erbringen, hat jeder in diesem Tausch etwas bekommen, was er braucht und was der andere hergeben konnte. Dieses Hergeben können ist so entscheidend. Wie auch in der Sprache das so ist. Das Hergeben können, das Gedanken weitergeben können, das ist ein äußerst komplexes Tun. Da braucht man Hörer dazu. Genauso wie man beim Tausch den anderen braucht, der eben auch dieses Opfer bringt. Der Hörer bringt auch das Opfer. Nämlich er opfert sich, nicht? Er hört nämlich zu. Er muss erstmal sich opfern, insofern nämlich, dass er nicht auf sich selber blickt, direkt, sondern er hört einem anderen zu. Er versucht das, was er hört, zu verstehen. Und umgekehrt, derjenige, der den Vortrag hält, der gibt, nur kann er geben, wenn er Hörer hat. Sonst ist das nämlich alles nur, ja, eben keine Vorlesung. Also der Händler schiebt sich also dazwischen. Haben die Produzenten noch Qualitäten getauscht, so ergreift der Händler an der Sache die Quantität. Der sieht sozusagen in der Sache schon das Geld. Was kann ich daran verdienen, wenn ich das auf dem Markt sozusagen vermittle? Der Händler tritt also von der Qualität der Waren zurück und sieht in ihnen nur noch diese Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und jetzt kann erst wirklich verdient werden. Die Produzenten, die verdienen eigentlich viel weniger als die Händler. Und noch mehr verdienen die Händler, die mit Geld handeln. Nicht? Also an der Börse zum Beispiel, die sitzen an den Töpfen und die können also recht richtig erstmal zulangen. Da ist aber jetzt was passiert. Und das ist wichtig, dass Sie das festhalten. Zitat nämlich. Also vorher, er sieht in ihr von vornherein die Ware. Also in den Dingen sieht er von vornherein die Ware. Das ist ja beim Produzenten nicht so gewesen. Der hat ja in den Dingen nicht gleich die Ware gesehen, sondern er hat ja in den Dingen zuerst einmal den Zweck gesehen. Er musste erst einmal die herstellen. Und dann hat er sie erst hergegeben, hat das Opfer gebracht. Aber der Händler, der hat von vornherein schon die Dinge nur als Ware vor Augen. Für ihn sind die Dinge nur Mittel. Er kommt also eigentlich nicht mehr wirklich zum Zweck. Aber bei ihm, jetzt Zitat, erreicht das Mittel nicht den Zweck, sondern die Vermehrung des Mittels Geld. Also beim Händler sind wir an der Stelle, wo das Geld die entscheidende Instanz geworden ist. Er ist von den Dingen soweit schon entfremdet, dass er sie nur noch als Waren einsetzt und durch diesen Einsatz sozusagen spekuliert er, dass er damit einen Gewinn erwirtschaftet. Das ist das Geschäft des Händlers. Der Hunger nach Lebensmitteln kann gestillt werden, der nach Geld nicht. Geldvermehrung durch Handel mit Mitteln, also mit Waren, führt wieder zum Geld zurück. Also wir haben jetzt hier, wir bleiben in einer Möglichkeit. Und am Ende, so hoffe ich, dass wir da hinkommen, haben wir, wenn wir das Geld in der Hand haben, eine reine Möglichkeit in der Hand. Nämlich die Möglichkeit, es in alles eintauschen zu können, was Ware ist. Und zwar ohne, dass wir hier eine Hemmung hätten. Wer Geld hat, kann alles, was käuflich ist, kaufen. Aber er kommt nur zu Besitz zunächst einmal. Er kann es besitzen, wenn er es gekauft hat. Da hat er sich es noch nicht angeeignet. Aber das ist dann eine spätere Problematik, auf die ich dann komme. Also man setzt in diesem Umgang mit den Dingen sie nur als Waren ein. Ein Fraternisieren mit ihnen verbietet sich so. Also der Händler, der hat dann kein großes Interesse an den Dingen als solchen, sondern nur insofern er sie als Waren sieht. Diese Entfremdung von den Dingen entspricht, ja, jetzt, das ist, was ich alles ausgespart habe, das kommt natürlich jetzt in diesem Satz hier rein, aber ich sage einfach mal diesen Satz, ich werde ihn nicht weiter verfolgen können. Also man setzt in diesem Umgang mit den Dingen sie nur als Waren ein. Ein Fraternisieren mit ihnen verbietet sich so. Diese Entfremdung von den Dingen entspricht die von der formalen Logik geforderte Verschiedenheit von durchgängig bestimmter Modellwelt und dem, was wir Wirklichkeit nennen. Die ist gefordert von der formalen Logik. Ich habe viele Teile mit Kant in diesem Vortrag ausgearbeitet, wo das also sozusagen der springende Punkt ist und wo die formale Logik und das Geld gemeinschaftlich sozusagen diese Entfremdung des Menschen von der Wirklichkeit praktisch werden lassen. Und zwar in einem solchen Maße, dass wir also heute schon nur noch in Scheinwelten mehr oder weniger leben. Auch das hoffe ich, dass wir dazu kommen. Deswegen beeile ich mich so, damit wir dann auf diese Stellen kommen, wo jeder vielleicht an sich selber dann mal sowas entdeckt. Das lassen wir jetzt weg. Und wir gehen jetzt also auf diese Sache mit Sprache und Geld ein. Also ein Abschnitt. Gut, wir haben eine Dreiviertelstunde noch. In diesem Abschnitt heißt Sprache und Geld bei Liebrucks Überschrift. Arbeitet Liebrucks die Nähe des Geldes zum Zeichencharakter der Sprache heraus? Es klingt jetzt auch wieder etwas abseitig oder ein Umweg, aber es ist der Weg, um zu verstehen, was geschieht mit uns, wenn wir mit Geld umgehen. Oder wenn das Geld das Mittel ist, mit dessen Hilfe oder durch das wir unsere Kommunikation mit der Wirklichkeit haben und nicht durch die Sprache. Der Zeichencharakter gehört bei der Sprache zu ihrer Reduktionsstufe, beim Geld nicht. Die Reduktionsstufe der Sprache ist ihr Zeichencharakter. Der Zeichencharakter ist sozusagen der Charakter in der Geldstufe. Nur bei Zeichen, jetzt wird es ein bisschen näher erläutert, ist ihr Träger, das Sein, sekundär. Auch da sind wir wahrscheinlich so daran gewöhnt, dass wir das gar nicht mehr merken, dass das, was wir so Sein haben, wir gar nicht mehr als solches wahrnehmen, sondern wir nehmen sofort die Bedeutung wahr. Wir nehmen alles nur noch zeichenhaft wahr. Am tollsten wird es ja, wenn wir Auto fahren. Da sind wir nur noch auf solche Zeichen. Wir nehmen nicht die Landschaft wahr, wir nehmen nichts wahr, außer dass wir sie als Zeichen wahrnehmen. Und zwar nehmen wir die Umwelt auch noch völlig falsch wahr. Denn wir gehen davon aus, dass sie ein festgefügtes Gehäuse ist. Sie ist also völlig bestimmt, durchgängig bestimmt sogar. Denn würde die Annahme nicht gemacht werden, dass alle anderen Autofahrer vernünftig fahren, dass es da keine Riesenlöcher in der Autobahn gibt, nicht, dass da nicht plötzlich Brücken zusammenstürzen und so weiter. Nicht? Das schalten wir alles aus. Wir gehen davon aus, das ist ein vollkommen in sich kohärenter, durchbestimmter Raum, in dem wir uns da bewegen. Und weil das so angenommen wird, können wir gedankenlos, nicht? Echt gedankenlos muss man dann sagen, können wir dann da durch die Gegend fahren. Das ist ein ganz abstraktes Verhalten. Und dieses Abstraktionsvermögen, das ermöglicht überhaupt erst, dass wir uns so in dieses Ding da reinsetzen und damit fahren. Ohne diese Abstraktion würden wir das überhaupt nicht wagen. Also einer, der alle diese Wirklichkeiten einbezöge, der ist unfähig zu sowas. Also wir müssen schon diese Abstraktion nicht vollziehen. Das Sein also, das interessiert im Zeichen überhaupt nicht. Und beim Geld ist das auch so. Da interessiert nicht, welche Art von Papier oder was weiß ich, was für ein Zeug das ist, worauf das gedruckt steht, dass das Geld ist, sondern es interessiert uns nur, dass da 100 draufsteht oder vielleicht 1000. Ja? Das ist noch besser. Das heißt also, die Zahl ist entscheidend. Und auch hier ist es zum Beispiel nicht wichtig, ob das jetzt so ein Papier ist, ob das jetzt, es kann jede Art von, ob das grün oder blau oder was auch immer ist, das spielt keine Rolle. Nur die Zeichen. Und diese Ebene, dass wir die Wirklichkeit nicht mehr in ihrem unbestimmten in ihrer Wirklichkeit, in ihrer Unbestimmtheit, in ihrer Wirklichkeit wahrnehmen, sondern nur noch als Träger von Zeichen. Das ist die Einordnung, in die wir uns selber natürlich immer neu hineinerfinden. Wir sind die Erfinder dieser Ordnung und gleichzeitig sind wir auch diejenigen, die dann in dieser Ordnung uns dann aber auch entsprechend formal bewegen. Also wir bewegen uns dann nicht wirklich, sondern wir bewegen uns formal. Also so wie ein Autofahrer sich formal bewegt. Nicht? Der guckt, wo sind die Zeichen, wo sind links und rechts. Nicht? Also er muss das alles beachten und deswegen kann man das ja auch bald von Maschinen dann erledigen lassen. Nicht? Die machen das dann für einen. Das sieht man also, hier ist man eigentlich nur die Vorstufe zu einem maschinellen Tun. Das kann die Maschine, die ermüdet nicht, vielleicht dann besser machen. Aber was passiert mit uns, nicht? Wenn wir uns in immer mehr solche Gehäuse hineinsetzen, die dann diese Bewegung uns abnehmen? Das ist eine Entlastung. Nicht? Aber wir werden von so vielen Sachen jetzt schon entlastet, dass wir uns dann fragen, wo kommen dann da vielleicht auch die Schattenseiten hervor? Wo sind die Belastungen? Nicht? Noch mehr Autoverkehr, oder? Naja. Ich will jetzt den Kant nicht hier weiter ausführen, weil, wie gesagt, das ist ein Ding für sich. Ein Seminar wäre das wert, dass man das in dieser Weise versucht, miteinander zu verknüpfen. Inwieweit nämlich die kantische transzendentale Apperzeption als erschlichene existierende Funktion den formalen oder den formellen Verkehr, den wir üben, regelt. Unseren Verstand sozusagen benutzen wir in dieser Weise. Aber die Abtrennung des Verstandes von unserem übrigen Leben, das ist eine fatale Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so reinbringen soll, aber diese Abtrennung, die hat zur Folge, dass der Wissenschaftler zum Beispiel nicht danach fragt, welche Auswirkungen seine Erfindungen haben werden. Er macht seinen Dienst, nicht? Er verdient sein Geld. Und in dem Maße, als er hier seinen Dienst verrichtet, der Sache dient, seinen Wissenschaften dient, produziert er Sachen, die er dann vielleicht als wirklicher Mensch kaum mehr verträgt. Aber wir werden dann später, ich hoffe, dass wir da hinkommen, das noch genauer sehen. Das ist Sache mit dem dialektischen Schein, das hat der Kant schon gesehen. Also ich muss doch, glaube ich, die Fixation einer Welt idealer Bedeutungen bedient sich der Zeichen. Also der Mathematiker zum Beispiel bedient sich der Zeichen. Das ist dann ganz egal, auf was er das schreibt. Die zwar der gegenständlich seienden Welt angehören müssen, um sichtbar zu sein, aber davon nicht berührt werden. Also die Zeichen selbst und das, worauf sie stehen, das sind zwei Welten. Das ist der alte Platonismus, der uns hier in neuer Form wieder begegnet. Diese Trennung von seiender Welt, die sich immer verändern mag, und einer Welt, in der das alles feststeht, diese zeichenhafte, mathematische, strukturierte, in sich immer sozusagen gleichbleibende Welt der Ideen in der alten Sprache. Diese Trennung, die ist in der Technik, in der Wissenschaft grundlegend. Und in dem Maße, als wir uns in diese Sache einhausen, müssen wir wissen, wie weit wir uns von unserer Wirklichkeit damit entfremden. Nicht? Und diese Entfremdung, die ist ja schon im Kleinen da. Nämlich, wenn wir sagen, Zeichen und das, worauf das Zeichen steht, haben eigentlich miteinander nichts gemein. Das eine ist nur Träger. Das kann jeder andere Träger auch sein. Ob das jetzt ein Stein ist, in den ich das ritze, oder Papier, oder ob das vielleicht ein Computer ist, in den ich das reinschreibe, wo das sofort dann digitalisiert wird, da kann ich es auch gleich verschicken und so weiter. Das ist dann ganz gleichgültig. Aber es ist nicht ganz so, weil es da eine Entwicklung gibt, in der eben halt dann diese Trägersysteme selber schon Geldcharakter annehmen. Und da wird es spannend. Also in der Digitalisierung zum Beispiel, was ja auch ein zunächst einmal physikalischer Vorgang ist, ist aber das Rechenmoment. Das ist das Entscheidende. Aber das ist so verquickt, eben auch mit der physikalischen Welt, dass das jetzt hier ein ganz universales Mittel geworden ist, in das wir uns da einspielen. Und jeder bedient sich dessen. Nicht? Also da kommen ganz schwierige Sachen auf uns zu. Ich gehe jetzt ein klein bisschen auf Humboldt ein. Nach Humboldt ist Sprache das bildende Organ des Gedanken, sagt Humboldt. Das bildende Organ des Gedanken. Sie präsentiert die Einheit des durch Wörter erfassten Umfangs der Welt mit der in ihrer Grammatik zur Darstellung gebrachten Organisation des Denkens. Also kann man das verkürzt sagen. Die Wörter zerschneiden sozusagen unsere Eindrücke und die Grammatik ist der Ausdruck der Verbindung des Denkens und damit eben auch unseres Weltumgangs. In dieser Präsentation, das sagt Humboldt, bildet sich das Denken. Das Denken ist nicht schon da, sondern es bildet sich auf dem Umweg über diese Präsentation. Damit ist Denken kein Actus purus. Also so Fichte-mäßig ein ursprüngliches sich selbst setzen, wie er das nennt, ursprünglich nennt er das auch noch. Das ist ein, ja, wie soll man sagen, eine Chimäre ist das natürlich. Also da braucht man gar nichts drauf geben, weil es sowas nicht gibt in Wirklichkeit. Humboldt hat zeigen können, dass Denken an dieser Äußerung hängt. Ich muss also Denken immer als Darstellungsprozess sehen. Das kann ganz verschiedentlich sein. Der Mathematiker wird wahrscheinlich seine mathematischen Gedanken, die wird er in Form von seiner Darstellung, das werden mathematische Formeln sein und so weiter, nicht? Der wird ja wahrscheinlich wie beglückt, nicht? Wird er dann da herumarbeiten und der Dichter, nicht? Der wird mit der Sprache das tun und so weiter. Also Denkprozess ist Darstellungsprozess, der in der und über die Sprache läuft. Auf dass sich das Denken selbst Gegenstand werden kann, das ist der Hauptsatz, den ich Ihnen jetzt da sagen kann, auf dass sich das Denken selbst Gegenstand werden kann, braucht es den sprachlichen Ausdruck. Also, dass sich das Denken selbst Gegenstand werden kann. Dieses Aristotelische, diese Noesis, Noeseos, das Denken des Denkens, nicht? Das steht so da, das ist jetzt zunächst einmal ein Sprachausdruck natürlich, aber nur auf diesem Weg, dass ich hier diesen Sprachausdruck habe, reflektiere ich mich als dieses Denken. Dass einer sowas erfindet, das hängt eben mit der Sprache zusammen. Das soll einer mal ohne Sprache sagen, was das sein soll. Also, es hängt an diesem sich selbst Gegenstand werden. Und indem ich spreche zum Beispiel, höre ich mir zu. Da werde ich mir Gegenstand. Ich höre mir zu, ich höre mir auch merkwürdigerweise ganz anders zu, als wenn ich mich höre in einem aufgenommenen Gerät. Also da klingt meine Sprache so merkwürdig, dass ich mich selber nicht mag. Also das ist ein Phänomen wahrscheinlich, das vielen so geht. Da ist man sich ganz fremd. Man hört sich ja immer anders. weil man ja, indem man sich hört, selber spricht gleichzeitig. Und dieses Geben und Nehmen, was ja immer in der Dialektik gleichzeitig da ist, das verfremdet natürlich auch die eigene Stimme, weil ja man ja als Resonanzkörper gleichzeitig der Hörende ist. Nicht? Also man schwingt ja sozusagen sich selber. Und also man braucht, um sich, um das Denken sozusagen als Denken überhaupt zu haben, man braucht diese Gegenständlichkeit, den sprachlichen Ausdruck. Da hat der Liebrux hier einen, das lese ich jetzt ganz vor, einen wunderbaren Satz. Zitat, aber wie stellt Denken das Gedachte als Objekt vor sich hin? Wie stellt Denken das Gedachte als Objekt vor sich hin? Das Gedachte ist ja das, was wir durch das Denken erzeugen. So denkt man. Aber es ist nicht einfach das Denken, das es erzeugt, sondern es ist das sprachliche Denken. Ich muss es ja hören, sozusagen. Wenn die Struktur des Denkens in der Objektivierung des Gedankens, das ist der eine Programm, in der Objektivierung des Gedankens, das heißt im Aussprechen, in der Darstellung, und, jetzt kommt's, und der Aufnahme des also vorgestellten Gebildes als eines fremden Gegenstandes besteht, so ist innerhalb des Denkens Sprache am Werk. So ist Denken als Denken sprachlich. Das ist Liebrux Zitat gewesen in diesem Aufsatz über das Geld steht das. Also dieses Denken, das sich in der Sprache selbst äußerlich wird, reflektiert sich in dieser Äußerlichkeit erst als Denken. Und ohne diese Reflexion wäre Denken sozusagen ein merkwürdiger Vorgang, aber in Wirklichkeit nur etwas Chimärisches, nicht? Also etwas Unsinniges eigentlich. Das ist die Formulierung, die die Humboldtsche Einsicht, dass der Mensch als denkendes Wesen, darstellendes Wesen ist, sozusagen nochmal übersetzt. Ich werde das jetzt auch nicht weiter verfolgen, weil das ist natürlich noch spannend, aber da kommen wir nicht zu dem. Ich sehe, die Uhr läuft weiter. Das ist auch wieder so ein Ding. Nicht? Ja, die stimmt, die bestimmt mich, nicht? Also die Uhr, weil ich mir dann natürlich selber das Gesetz habe. Die Uhr selber ist ein gleichgültiger Taktgeber. Nicht? Also, es ist auch eine aristotelische stillstehender Beweger. Nicht? Also, den berührt überhaupt nichts, diesen stillstehenden Beweger. Aber mich berührt es, weil ich den im Auge habe. Die Sprache bezeichnet, wichtig ist das, keine Gegenstände. Also wenn einer glaubt, dass Sprache Gegenstände direkt bezeichnet, dann hat er natürlich noch nichts von der Sprache begriffen. Sie präsentiert die Auslegung der Welt in Eindrücke, Vorstellungen und deren gedankliche Verknüpfung. Beides immer. Es gibt sozusagen keinen Laut, der nur sozusagen den Eindruck gibt. In dem Eindruck ist immer zugleich eine Bedeutung und das ist auch schon eine Verknüpfung mit Gedanken, mit ganzen Weltansichten mag das sein. Das kann in einer Geste schon so sein, in der Mimesis ist das schon so, was ja auch Darstellung ist. In dieser Objektion, das ist ein Ausdruck, den der Liebrux übernommen hat von Nicola Hartmann, glaube ich, da gibt es den. In dieser Objektion bilden sich erst die Eindrücke, Vorstellungen und Gedanken zu Formen, in denen sie nicht mehr davonlaufen können. Diese Versinnlichung gibt ihnen Halt. Im sinnlichen Teil der Sprache fixiert sich das Denken. Zitat Liebrux, es hätte nichts Bleibendes, wenn nicht der sinnliche Teil der Sprache hinzuträte, dem die Fixation verdankt wird. Also der sinnliche Teil der Sprache ist es, dem das Denken überhaupt sich verdankt. Und ohne diese sozusagen Versinnlichung wäre Denken nicht. Und dann kommt eben die ganze Sprachphilosophie von Liebrux da jetzt herein, wo das entfaltet wird, wo im Ton mitgedacht ist, wie konstitutiv der für den Sinn ist. Also ob ich jetzt etwas zögerlich sage oder etwas bestimmt sage, dieser Tonfall, der ist mitkonstitutiv für das, was ich denke. Ganz sicher. Oder ein Schrei zum Beispiel, nicht? Das ist ja ganz konstitutiv für das, was damit zum Ausdruck gebracht wird. Wir werden das mit dem Opfer und Tausch, habe ich hier stehen, das ist eine schwierige Sache, aber ich habe es ja schon angedeutet, ich kann erst dann etwas tauschen, wenn ich es hergeben kann. Und dadurch, dass im Geld wir jetzt ein Mittel haben, in dem alles schon sozusagen hergegeben worden ist. Alles ist schon Ware geworden. Wir haben überhaupt nur noch Waren sozusagen vor Augen, wenn wir Geld haben. Ist es Geld? Ist, wie soll man sagen, der Gott aller Opfer. Nicht nur, dass wir dem Geld alles opfern, sondern das ist schon das Opfer. Mit ihm haben wir dieses Opfer schon längst geleistet. Wir merken es nur nicht, weil wir das schon gewohnheitsmäßig machen. Ich gehe auf die Trennung von Haben und Sein einfach über. Es ist brutal, was ich mache, ich weiß, aber sonst komme ich nicht zu der einen Sache, die vielleicht Sie mitnehmen können, weil in ihr so viel Erfahrung mitgeliefert ist. Liebruch sieht das Geld als Stufe im sprachlichen Weltumgang des Menschen, als Reduktionsstufe. Sie ist wie alle anderen Stufen auch dadurch charakterisiert, dass sich der Mensch nicht nur im Verhalten zu den Menschen und Dingen zu sich selbst verhält, sondern dieses relationale Gefüge selbst noch als Sprache und als Geld vergegenständlicht. Also dieser Hauptsatz aller Dialektik, der Mensch verhält sich im Verhalten zu den Dingen immer zugleich zu sich selbst. Immer. Aber das ist nur die eine Seite. Er verhält sich nicht nur im Verhalten zu den Dingen auch zu sich selbst, sondern er drückt dieses Verhalten auch noch in einem Gegenstand, in der Sprache aus. Also das ist kein stummes Verhalten einfach nur. Selbst die Mimesis, nicht, wenn Menschen miteinander mimetisch umgehen, nicht, also ist schon ein Mittel dabei, über das sie, würden wir eher sagen, dann kommunizieren oder so, mehr signalgebend ist das dann. Das Geld ist auch so ein Mittel. Im Geld verhält sich der Mensch zu einem anderen und zu Dingen. Und hat das Mittel, in dem das alles noch vergegenständigt wird, in der Hand. Sprache ist der gegenständlich gewordene Tauschverkehr von Gedanken, die Menschen miteinander vermitteln. Und Geld ist der Gegenstand, in dem der Tauschwert der Dinge, die damit zu Waren geworden sind, fixiert ist. In denen ist der Tauschwert fixiert. Also wenn ich Geld habe und jetzt in ein Kaufhaus gehe, dann ist an den Dingen, steht da nur, kostet 50 Euro, nicht? Das und das und so weiter. Und das ist alles. Was dahinter steckt jetzt, dass die in Bangladesch hergestellt worden sind oder was auch sonst, nicht? Dass sie so billig sind, die Sachen, oder so teuer, das spielt jetzt im Moment gar keine Rolle. Es ist einfach nur diese Relation. Ich kann für meine 100 Euro, kann ich jetzt also Sachen kaufen. Und was ich kaufen kann, das ist genau in dieser Relation, die Waren, die zeigen das nur über ihre Quantität, die in Geld angegeben wird. Was dahinter steckt, wie gesagt, interessiert zunächst mal nicht. Die meisten Leute werden ja heute vielleicht schon ein bisschen aufmerksam gemacht, dass das mit den ganz billigen Sachen vielleicht dann doch nicht ganz so billig ist, weil da werden ganze Völkerscharen geschunden, nicht, damit das so billig sein kann. Aber das interessiert natürlich den Händler zunächst einmal nicht. Der will ja verkaufen. Und die Käufer interessiert das anscheinend auch nicht, weil die ja billig einkaufen wollen. Nicht? Und so schließt sich der Kreis wieder. Man kommuniziert über das Geld und fragt nicht danach, was eigentlich in diesem Verkehr, was da passiert, was das für Folgen hat. Geld ist zwar Gegenstand, aber als solcher nur unwesentliches Sein. Also das ist ein Ausdruck aus der Philosophie natürlich, unwesentliches Sein. Das unwesentliche Sein ist das, dass das jetzt Holz ist oder das könnte auch Plastik sein. Ne? Oft weiß man nicht, ob es Holz oder Plastik ist. Die Sachen werden natürlich so hergestellt, als ob sie Holz seien, sind es aber nicht. Ja? Das heißt also, hier wird der Schein schon hergestellt, damit man so tut, als ob. Da sind wir schon in Geldgegenständen gelandet. Das werden wir aber hoffentlich noch rauskriegen. Die Zahl ist es, die den Wert alles Käuflichen angibt. Darauf kommt es an. Wie Sprache nicht nur das Denken anregt, sondern dessen bildendes Organ ist, so weckt Geld nicht nur Begehrungen, sondern ist gleichzeitig das Mittel, sie zu erfüllen. Also wenn einer jetzt einen Haufen Geld hat, dann hat er natürlich sehr viele Begehrungen. Also man kann den meisten Menschen nicht wünschen, 1 Million zu gewinnen. Denn damit ist ihr Leben zu Ende. Weil sie dann nämlich ausflippen. Da ist alles, was sie bisher gemacht haben und was bisher an Bezügen, Beziehungen und so weiter existiert hat, das geht den Bach runter. Und da fragt man sich ja, was hat das Geld gemacht dann? Auf einmal hat er Möglichkeiten, die er anscheinend vorher nur sich ausgemalt hat. Aber jetzt hat er sie durch das Geld. Aber was er verliert, den Bezug zur Wirklichkeit nämlich, das wird sehr schmerzhaft sein. Im Geld als Kapital, das werde ich also nicht mehr anführen können, das ist also die marxische Komponente, das Geld als Kapital zu haben. Das heißt nämlich, dass hier der Händler schon ist der Kapitalist, Ware steht am Anfang, Geld wird mit ihr verdient, die wird wieder in Ware umgesetzt und so weiter. Das heißt also, hier ist der Kreislauf, Geld, Ware, Geld, so ist es. Ich habe Geld, aber die Ware, die wird zu Geld gemacht. Das heißt also, es kommt wieder Geld rein. Es ist so wie beim Zins. Ich gebe Geld her und bekomme dafür Geld. Das ist ja sehr. Und nur weil ich es bekomme, gebe ich es her. Nicht? Also das ist ja klar. Wir sind ja in der Dialektik. Also es wird ja keiner Geld hergeben, wenn es nicht sozusagen vielfach zurückbekäme. Deswegen hat Franz von Assisi zum Beispiel, weiß ich, der hat seinen Jüngern verboten, mit Geld umzugehen. Die sollten im Tauschhandel bleiben. Nicht? Er hat wohl gewusst, was das für Folgen hat, wenn die dann anfangen, mit Geld zu hantieren. Also das Kapital, da wird das Mittel nämlich zum Zweck. Also man greift sozusagen in den Möglichkeiten. Die Quantität als Kategorie ist ja eine schlechte Unendlichkeit. Wenn einer die hegelische Logik ein bisschen kennt, die kann vergrößert werden, ohne endlos sozusagen. Die Amerikaner, die scheinen mal, so habe ich es jedenfalls mal von Adorno gehört, er hat sich darüber lustig gemacht, sich Gedanken gemacht zu haben, wie viel Geld man haben kann, um noch frei zu sein. Die sind da so bei, glaube ich, bei 10 Millionen Dollar gelandet. Nicht? Also wenn man mehr hat, ist man nicht mehr frei. Also unterhalb dieser Summe, für großzügige Amerikaner natürlich, ja, ist man also anscheinend noch Herr der Lage. Was darüber hinausgeht, dann ist man anscheinend nicht mehr Herr der Lage. Dann hat das Geld an die Herrschaft schon übernommen. Die Sache der formalen Logik bringe ich jetzt nicht mehr rein. Aber die Scheidung von Haben, es geht ja jetzt um Haben und Sein. Die Scheidung von Beruf und Person zum Beispiel, die wird durch Geld sehr möglich. Im Blick, also Liebux hat das Beispiel, das hat er gekannt, er war ja dabei, im Blick auf das Militär von besonderer Brisanz, so hat er geschrieben, wenn etwa Generale im Dritten Reich in den höchsten Positionen sich wie Offiziere verhielten, welchen, jetzt zitiert er Simmel, die Subordination nicht als etwas Unwürdiges galt, weil sie nichts als das technisch unumgängliche Erfordernis für die militärischen Zwecke ist. Also die Subordination ist im Militärischen notwendig. Jetzt möchte ich mal wissen, wo überall diese Notwendigkeit schon längst Einzug gehalten hat. In den Wissenschaften. Da ist die Subordination, die ist sehr nötig, weil ich ja vom Geld abhänge. Wo dann die Gelder verteilt werden, da subordinieren sich selbst Ordinarien sehr schnell. Ich wollte nichts gesagt haben. Ja. Also die persönliche Ehre, sagt der Simmel auch noch, und Würde steht ganz jenseits dieser Über- und Unterordnung. Hier haben wir diese berühmte Trennung von Haben und Sein. Also das ist so wie mit dem Besitz und dem Eigentum. Das ist Hegel. Der hat das ja in seiner Differenzschrift ausgeführt. Da ist es so, da kann einer, wenn er Geld hat zum Beispiel, kann er sich eine Bibliothek kaufen. Was hat er sich denn da jetzt gekauft? Ja? Kann er sich die denn aneignen? Was macht er eigentlich mit den Büchern? Denn diese Bücher, die sind ja nur sinnvoll, wenn man sie sich aneignet. Kaufen kann ich sie. Alles, was käuflich ist und ich habe Geld, kann ich mir zum Besitz machen. Aber Besitz heißt noch lange nicht Eigentum. Und Eigentum im hegelischen Sinne heißt, ich muss es mir aneignen. Und hier kommt also eine Überlegung herein, die der Liebwuchs dann ausgeführt hat, da kommen wir leider auch nicht dazu mehr. Geld kann man nicht sich aneignen. Das kann nur Besitz bleiben. Das ist eines der fürchterlichsten Aussagen eigentlich über das Geld. Ich lasse es jetzt. Wir werden also noch über den Geldcharakter 63, den habe ich hier schon eigentlich hier gesehen. Noch sprechen. Das ist von 63. Nee, von 67. Wir müssen doch schneller vorankommen. Die Komplexität unserer Zivilisation kommt vor allem in den Verkehrs- und Handlungsabläufen zum Ausdruck. Die Zwischenstufen vom Wunsch zur Erfüllung derselben sind zwar unübersehbar geworden, werden aber durch das Geld auf die einfachste Weise überwunden. Das ist so ein Ding. Auf der einen Seite müssen wir heute unglaubliche Umwege machen, um zu Geld zu kommen. Also, wir müssen uns ausbilden, nicht? Und nehmen da sehr lange Wege auf uns, die auch schlecht bezahlt sind vielleicht, aber wir machen es aus vielen Gründen, aber auch eben um Geld, an Geld heranzukommen. Wenn wir Geld haben, ist dieser Ausgleich unglaublich einfach. Also wenn ich jetzt zum Beispiel noch in der Naturalwirtschaft leben würde, dann wäre es sehr schwer, zum Beispiel mit einem Vortrag irgendwas zu bekommen. Ich würde dann Sie fragen, was haben Sie eigentlich, ja, anzubieten, was zum Essen oder Kleidung, Schuhe und so weiter, nicht? Also da könnte man dann einsammeln oder so. Also, aber Sie würden es ja vielleicht nicht hergeben, weil Sie das Opfer nicht gewillt sind zu vollziehen. So ist es aber mit Geld völlig einfach. Ich kann mir alles kaufen. In dem Moment, wo ich Geld habe, habe ich Zugang zu allem, was sonst also in der Vermittlung ganz kompliziert ist. Also in den komplexen Wirtschaftsverhältnissen, wo alles ja irgendwie ausgeglichen werden muss, wo die verrücktesten Sachen eben halt dann ausgeglichen werden, in der einfachsten Form, dadurch, dass ich Geld habe. Wenn ich Geld dafür bekomme, kann ich mir dann die Schuhe kaufen, wenn ich welche brauche, oder auch was zum Essen. Also da bin ich nicht mehr abhängig von den Sachen, die jetzt gerade da sind. Schon Waren wecken das Bedürfnis, sie zu besitzen. Werden neue Waren auf den Markt gebracht, dann schaffen sie auch Bedürfnisse, die es zuvor nicht gab. Mit dem Geld dagegen hat man ein Mittel in der Hand, das alle möglichen Bedürfnisse befriedigen kann. das ist es. Also wenn ich einen Computer habe, da habe ich natürlich auch schon so ein Ding, wo ich sehr viele Bedürfnisse befriedigen kann mit, aber es ist trotzdem noch nicht das Geld. Denn das Geld ist, das kann ich alles umsetzen. Und zwar ohne, dass ich jetzt hier kultiviert sein müsste oder so. Ne? Ich habe es auch nicht an irgendeine Situation gebunden. Solange die Läden offen haben, kann jeder da rein und sein Geld ausgeben. Ich kann alles Mögliche kaufen. Im Geld verfügt man über das Mittel dazu. Von daher liegt dem Geld die Tendenz inne, zum Selbstzweck zu werden. Sein Besitz hält den Menschen in der Möglichkeit, es für Sachen und Leistungen einzutauschen. Also wir werden durch Geld in der Möglichkeit gehalten, Sachen einzutauschen, für Sachen. Wenn er jetzt natürlich an diesem Besitz selbst Gefallen findet, dann wird er also zum Kapitalisten, nicht, der dann Geldvermehrung betreibt. Nicht? Das ist eigentlich ein armer Mensch vielleicht, der gönnt sich ja nichts mehr. Er hat aber die Möglichkeit. Er könnte ja, wenn er wollte, aber er will ja nicht mehr. Er will ja mehr Geld haben. Das ist ja, zum Glück ist das seine Strafe, die auf Erden ihn schon ereilt. Also ihm gaukelt das Geld sozusagen eine, so sagt das Lebox in ganz, ja, wie soll man sagen, klarer Sprache. Das Geld gaukelt hier die Möglichkeit eines undialektischen Verhaltens vor. Ich kann nämlich alles erwerben. Zum Besitz aber nur. Weiter geht das nicht. Alles andere, was nicht Ware ist, lässt sich nicht kaufen. Das bleibt sozusagen außen vor. Nicht? Das ist, aber wenn ich mich da ein, in dieses Denken ein, sozusagen hause, dann schotte ich mich so weit von der Wirklichkeit schon ab, dass ich in der Möglichkeit schon die Wirklichkeit zu haben glaube. Das ist natürlich dann schlimm. Schon beim Einkaufen verbindet Geld den Menschen so mit den Sachen, dass er dabei keinen Widerstand überwinden muss. Hoffen wir es. Es soll ja Leute geben, die überlegen sich halt doch noch, ob sie es kaufen oder nicht. Mit dem Geld haben wir uns die Möglichkeit verschafft, Sachen zu besitzen. Der Besitz von Geld stellt es seinem Besitzer anheim, was er mit ihm macht. Es steht als existierende Funktion, in alles Mögliche eintauschbar zu sein, bereit. Das sagt der Simmel, ganz harmlos scheint das zu sein. Das Geld allein besitzen wir ganz und ohne Reserve. Es allein geht völlig in der Funktion auf, die wir mit ihr vornehmen. Das ist genau das undialektische Verhalten. Es gibt uns keinen Widerstand, ne, entgegen. Wir können es immer umsetzen. Im Unterschied zu allem, was mit Eigentum zusammenhängt, da habe ich mir hier gesagt zum Beispiel, der Besitz dieser existierenden Funktion Geld ist an keine Kultur gebunden. Bei Geräten genügt allein der Besitz noch nicht. Wer einen Computer hat, muss noch seine Bedienung erlernen, wenn er mit ihm arbeiten und nicht nur spielen will. Handwerksinstrumente verlangen nach Beruf. Wer den kleinen Pauli zum Beispiel, also dieses Griechen, benutzen möchte, muss einiges Wissen mitbringen, sonst bleibt er verschlossen, der kleine Pauli. Im Überwinden solcher Widerstände eignet sich der Mensch seinen Besitz an. Aneignung, das ist dialektisches Verhalten. Besitz anhäufen, das ist undialektisches Verhalten. Das kann man vielleicht so entgegensetzen. Die Widerstandslosigkeit der existierenden Funktion Geld in seinem Gebrauch hält das Geld in einer Scheindialektik fest, die nicht über die Wirklichkeit lief. Es war Zitat. Diese Einsicht wird in dem Satz zusammengefasst, Zitat, das Geld bleibt immer nur Besitz im Sinne der Hegelschen Rechtsphilosophie, es kann niemals zum Eigentum werden. Mit ihm hat der Mensch ein Vermögen in die Hand bekommen, das ihm den Besitz von Sachen ermöglicht, ohne sie sich aneignen zu müssen. Zum Schein hat er die Bibliothek. Er führt dann die Leute in sein Haus und die staunen dann nicht schlecht. Aber es gibt ja anscheinend auch schon Scheinbibliotheken. Dahinter ist dann die Whiskyflasche, nicht? Versteckt. Dann hat wenigstens die Sache noch Sinn. Er bleibt im Bereich von Möglichkeiten, wie der kantische Verstandesgebrauch, als reines Prinzip, das a priori, also noch vor aller Erfahrung angenommen werden muss, weil es die immer gleiche Erfahrung erst möglich macht. Ist ein böser Satz, den ich da geschrieben habe. Es steht schon vor aller Erfahrung und macht nur eine Erfahrung möglich. Ist genau wie beim Geld. Geld als reines Vermögen ist, nein, das machen wir nicht jetzt. Ja, der Geldcharakter, ja, da wollte ich noch hin. Der Geldcharakter. Wo habe ich das jetzt? Bis 73. Also, in den Geräten steckt schon der Geldcharakter. Und da wir jetzt so langsam an unsere Sache herankommen hier, möchte ich wenigstens diesen Satz von Liebrucks, das ist ein langer Satz, in dem so unendlich viel drinsteckt, darüber können wir dann reden vielleicht. Also in den Geräten steckt schon das Geld, in seinem, der ganze Geldcharakter drin, weil nämlich nur noch Möglichkeiten in ihnen vermittelt werden. Wir bleiben da in der reinen Möglichkeit stecken, ohne es zu merken, weil wir denken, wir hätten da was. Diese Geräte, sagt Liebrucks, diese Geräte haben als existierende Funktionen Geldcharakter, den der Mensch im Umgang mit ihnen übernimmt. Also der Mensch übernimmt im Umgang mit solchen Maschinen den Geldcharakter dieser Maschinen. Zuerst war der Mensch tönendes Erdengeschöpf und erfand sich als solches die Sprache. Alles war voll von Göttern, Hesiodos. Als Singender war er sein eigenes Instrument. Dann spielte er solche Instrumente, die nach dem Prinzip der gespannten Saite gebaut sind. Also die Saiteninstrumente. Er musste auch hier den einzelnen Ton noch erzeugen. Dann erfand er sich das Klavier, das oft einfach Instrument genannt wurde. Die Schallplatte ist schon ein reiner Geldgegenstand, reines Vermögen. Die Musik steht immer zur Verfügung. Also wir haben jetzt schon, ne, Singen, Saiteninstrumente, wo man noch selber spielen musste. Beim Klavier spielt man zwar auch noch selbst, aber da ist das Instrument sozusagen schon sehr dominant. Ne? Also das ist ein Riesending schon, was da alles investiert ist und was man da rausholen kann auch. In der Schallplatte haben wir schon einen Geldgegenstand, und zwar deswegen, weil er widerstandslos zur Verfügung steht. Ich brauche nur, na, Strom brauche ich schon, aber ich brauche nur das Ding anzumachen und dann habe ich Musik. Habe ich die? Die Musik steht immer zur Verfügung. Der Mensch stand vom Klavier auf und trat auch hier einen Schritt zurück. Mit dem Bandgerät kann er immer wieder von neue Musik konservieren. So gibt er sich auch hier die Fülle dessen, was er besitzt. Den Schein, das zu tun, was er nicht tut, nämlich zu musizieren oder auch noch wirkliche Musik zu hören. Die Reihe vom Gesang bis zum Bandgerät präsentiert die Verwandlung von Gegenständen in Geld. Wir hätten noch 5 Minuten, da kann ich noch ein bisschen weitermachen, weil nämlich die Kommunikationsgeräte uns eine Scheinwelt liefern, über die wir Herr sind. Scheinbar, natürlich nur. Der Geldcharakter moderner Kommunikationsgeräte besteht darin, dass sie es den Menschen ermöglichen, sich zum Herrn über eine Scheinwelt zu machen. Sie bieten sich als reine Möglichkeit an, indem sie ihrem Gebrauch keinen Widerstand entgegensetzen. Nur in einer Scheinwelt kann eine Art Herrschaft ausgeübt werden, die ohne Auseinandersetzung mit den Verhältnissen selbst auskommt. Ich kann also mich immer über die Taliban und über den IS, nicht, kann ich mich informieren. Das hat man von Volker Schlöndorff, kann mich erinnern, einen Film gegeben über den Libanonkrieg. Der ist schon lange her. Und da hat er fotografiert, beziehungsweise gefilmt, echt gefilmt, was da abgeht. Und dann hat man ihm später vorgeworfen, die auf der anderen Seite, die hätten gewusst, dass er jetzt filmt. Und deswegen erst richtig zugeschlagen, sozusagen. Dann, das sind viele Leute, sind erschossen worden, nicht? Umgekommen. Nicht? Das ist dann sozusagen echtes Realiter, nicht? Gewesen. Das heißt also, hier überschlägt sich dann die Geschichte, dass man einen Film macht, in dem etwas aufgenommen wird, was aber gleichzeitig durch das Filmemachen mitproduziert wird. Nämlich der Krieg ist angeheizt worden durch das Mittel, mit dem er sozusagen aufgenommen wird. Also sehr. Die Entfremdung von der Wirklichkeit muss schon weit fortgeschritten sein, wenn im Schein dessen, was ist, nicht auch die Differenz mitgedacht wird. Der differenzlose Schein wird dann unmittelbar für das wahre Sein gehalten. Wenn die Kinder heute prahlen, dass sie 100 Freunde haben in WhatsApp oder wie das, oder in Facebook und so. Das heißt also, das sind reine Scheinwelten, in denen die sich da bewegen. Das wird ihnen zur Verfügung gestellt. Das sind die künftigen Konsumenten, die man jetzt schon ausspäht, nicht? Das ist ja klar. Dieser Irrtum hängt auch alten Herrschaftsverhältnissen an. Will ich jetzt gar nicht. Dieser undialektische Weltumgang scheint auch über die mit dem Geldcharakter infizierten Maschinen möglich zu sein. Diese Geräte halten als Hegelsche Begriffsbestimmtheiten ihren Nutzer von der Begegnung mit der Wirklichkeit ab. Das sieht man immer wieder. Also ich habe so oft das jetzt schon gesehen, dass da einer mit so einem Kasten, oder das ist ja kein Kasten mehr, das ist ja nur ein kleines Gerät, durch die Gegend läuft. Nicht? Der schaut nicht mehr links und nicht mehr rechts, der schaut nur noch auf sein Gerät, das ihn führt. Der unbewegte Beweger des Aristoteles, ja, der hat alles übernommen. Er begegnet der Welt nur in ihrem von Maschinen vermittelten Scheindasein. Weil er darüber verfügt, gibt er sich den Anschein, etwas zu sehen, zu hören, zu tun. Die Entfremdung ist so weit fortgeschritten, dass der widerstandslose Genuss als wirklicher Genuss durchgeht. Dann halten sich Menschen heutzutage an die von Maschinen und dem Geld gelieferte Scheinwelt wie die platonischen Höhlenbewohner an die Schattenbilder, die eine künstliche Lichtquelle hinter den Gegenständen erzeugt. Würden diese Maschinen so weit entwickelt, dass sie dem Geldcharakter entsprechend produzieren, dann könnte der Mensch aus der Auseinandersetzung mit der Welt zurücktreten und ihnen die Zubereitung des Wirklichen in eine für den Menschen konsumierbare Form überlassen. Zitat: Diese Erfüllung eines Kindertraums, das praktizierte Tischlein deck dich, würde die Hölle auf die Erde gebracht haben. Die Hölle, in der das Absolute das Geld ist. Zitat Ende Liebhux. Was wir selbst nicht mehr herstellen können, möchten wir uns von den Maschinen schenken lassen. Damit möchte ich aufhören. Danke.